weil keiner möchte sich ja den Kopf ins Maul vom Löwen legen. Mhm. Ja, also auch ein Waymo nicht und ein Tesla macht es ja sowieso nicht.
Ja.
Da weiß ich nicht. Also ich persönlich glaube zurzeit nicht daran, dass es so eine extrem große Loyalty gegenüber diesen Brands gibt.
Die Ariane-Gruppe baut seit 25 Jahren bauen die Solarmodule und haben da Monopol drauf weltweit für Satelliten. Und keines der Solarmodule, die bisher gebaut wurden in 25 Jahren, ist jemals ausgefallen. Also sie haben eine Zero-Fault-Rate. Und da ist halt auch die Frage, ticken die Deutschen einfach anders? Ja? Oder ist es ein patriotischer Kauf? Kann man das so formulieren?
Mai, werde ich Finnkunde sein. Ich gestehe. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Mobility Mavericks mit dem fabelhaften
Michel Stumpe
und dem einzigartigen
Schritze.
Das ist korrekt. Hallo.
Ja, moin zusammen.
Wir haben heute wieder eine ganze Reihe an Themen dabei. Wir reden heute über Lyft, wollen uns ein bisschen Defense mit Airbus angucken. Ganz kurz beleuchten, was Elon Musk da wieder für Schabernack treibt mit OpenAI. Und dann vielleicht mal beleuchten kurz, was bei Porsche diese Woche los war und bei Finn Auto. Das ist, glaube ich, so ein bisschen. Wir versuchen einmal den Querritt da durch die Themen. Mal schauen, wie es wird.
Steigen wir mal ein. Direkt in Lyft. Wir hatten letzte Woche über Uber gesprochen und uns auch offen gesagt gefragt, was eigentlich bei Lyft los ist, weil es relativ ruhig war. Sie haben jetzt gestern, bevor heute der Earnings Call stattfindet von Lyft, bekannt gegeben, dass sie gemeinsam mit Mobileye 2026 in Dallas mit der eigenen autonom fahrenden Flotte live gehen wollen. Die Fahrzeuge sollen dann gebucht werden können über die Lyft-App. Deshalb ganz spannend, weil nach Uber mit Austin und Atlanta in 2025 auch Tesla bekannt gegeben hat, im Juni diesen Jahres schon in Austin live zu gehen. Also das sieht aus, als wenn Texas der Hotspot für autonom fahrende Fahrzeuge wird. In der Vergangenheit hätte man das wahrscheinlich eher mit Pickup-Trucks und Kühen verbunden, oder?
Man fragt sich sozusagen, warum man das alles auf die Menschen in Texas loslässt, ob da sozusagen die Versicherungsprämien so viel anders sind, dass das da billiger ist. Aber es ist zumindest interessant. Das scheint, glaube ich, die Wetterbedingungen scheinen besonders gut zu sein. Und ich glaube, von der Map passt das ganz gut, weil es einfach sehr weitläufig ist, zumindest so wie ich es jetzt verstanden habe, versus Stuttgart-Innenstadt sicherlich deutlich schwieriger, da voll autonom loszulegen. Einfach weil die Edge-Cases viel, viel mehr sind. Lyft geht den gleichen Weg. Ich glaube, beim letzten Mal haben wir ein bisschen angesprochen. Es gibt ja im Endeffekt 3 bis 4 Player. Du hast einmal sozusagen den Marktplatz, da wo die Kunden zurzeit sind. Das wäre jetzt ein Uber und ein Lyft. Du hast einmal den autonomen Driver. Das ist sozusagen die Logik, dass tatsächlich das Gehirn das autonom fahren soll. Das ist Mobileye oder Waymo in dem Fall. Und dann hast du letztlich das Aluminium und Stahl, womit gefahren wird.
Flottenbetreiber.
Genau, und da ist die Frage, hast du jemanden, der das Auto baut und dann gibt es noch eine vierte Partei, der Flottenbetreiber ist, oder ist das in einer Funktion zusammengefasst? Also hat eine Volkswagen-Gruppe dann letztlich liefert autonom fahrbare Autos und betreibt dann auch über eine Betreibergesellschaft diese Flotte. Aber das sind so diese 3 bis 4 Player, die zusammenkommen müssen, um das möglich zu machen. Dass Lyft und Uber da jetzt hinterher sind, ist logisch, denn zurzeit haben sie ein Marktplatzmodell, wo sie sagen, sie haben viele Nachfrager und viele Anbieter, die sie zusammenbringen und können von beiden Seiten abschöpfen, was sie brauchen. Wenn jetzt auf der Fahrerseite das wegfällt, weil du hast dann nicht mehr 100.000 Fahrer, die du individuell mit Kunden versorgst, die es niemals alleine könnten, sondern in Waymo, da hast du sozusagen nur noch einen großen Fahrer, dann besteht natürlich das Risiko, dass du keinen Marktplatz mehr brauchst, weil natürlich Waymo sagen könnte, die Frage ist, machen sie es, aber könnte, hey, ich habe eine eigene App ich brauche diese 20% oder 17,5%, die sich Uber einsteckt, die stecke ich mir selber ein. Denn das Auto ist ja meins und der, also ich habe ein Auto, das kann ich kaufen, ich kann mein System draufpacken und die Kunden habe ich auch. Und in dem Kräfte, in diesem Balanceakt sozusagen, da befinden wir uns gerade. Wer macht am Ende was und wie wird der Kuchen verteilt?
Was ich beobachten kann, ist, dass vor 5 Jahren noch jeder, der was auf sich gehalten hat und gesagt hat, ich gehe ins autonome Fahren rein, auch die eigene Hardware gebaut hat. Auch Mobileye hat das probiert, ja, auch ein Waymo hat es probiert, haben versucht, eigene Hardware zu bauen. Mhm. Und haben halt festgestellt, so wie jetzt viele E-Mobility-Startups, also Startups, die Autos, Elektroautos bauen, dass Hardware echt schwierig ist. Ja, weil es sehr, sehr schwer zu skalieren ist. Und der Switch, der jetzt so vor 1,5, 2 Jahren stattgefunden hat, ist, dass quasi auf bestehenden Plattformen einfach die Software aufgeschaltet wird. Mhm. Und das kommt aus zwei Richtungen. Das eine ist, dass die traditionellen Autohersteller, ob das zum Beispiel ein Jaguar ist, die werden sehr häufig genutzt, jetzt der E-Type, oder auch ein Volvo, dass die Fahrzeuge mittlerweile mehr und mehr connected sind und man sehr easy dort die autonome Software aufschalten kann. Und die werden halt genutzt, weil dann hast du halt die Hardware, die brauchst, du weißt, die funktioniert und die kannst du aufschalten und kannst du kaufen auch in Masse, ja, ohne dass du dich um die Produktion kümmern musst. Was allerdings spannend ist, und das ist der große Unterschied zwischen Lyft und Uber, ist, dass die Frage des Flottenbetreibers noch gar nicht so klar geklärt ist. Mhm. Lyft macht zum Beispiel zusammen mit einem japanischen Unternehmen, nennt sich Marubeni. Ja, das ist ein sehr...
Man kennt es.
Ein Name, der sehr einfach von der Zunge geht. Ja. Ist schon aktiv in Japan, sehr aktiv. Also ist sogar sehr groß dort.
Ist ein Riesenunternehmen, genau. Ich habe gelacht. In Vorbereitung ist natürlich ein gigantisch großes Unternehmen. Aber tatsächlich...
Man kennt sie aber nicht.
Bis vor 8 Minuten noch nie gehört. Also bis gestern, glaube ich.
Ja. Genau, und die arbeiten in Japan schon zusammen mit Mobileye und mit Moovit. Moovit kennt man vielleicht, ist ein Startup, mittlerweile vielleicht auch kein Startup mehr, sondern relativ groß aus London, die quasi multimodal in Städten den Verkehr ermöglichen, beziehungsweise über eine App steuern. Und dort arbeiten sie schon zusammen und diese Marubeni sollen für Lyft in Dallas die Flotte betreiben. Das heißt, mhm. Lyft will Asset Light bleiben, im Gegensatz zu Uber, die sagen, wir wollen selber zum Flottenbetreiber werden. Mhm. Ich kann mir das nur so erklären, dass der Kapitaleinsatz, also das, was du gerade gesagt hast, also wie stelle ich mich auf in Zukunft, um nicht komplett von den Software-Game überrannt zu werden als Mobilitätsplattform? Mhm. Lyft versucht es dadurch zu lösen, indem sie quasi möglichst schnell, möglichst breit sich mit unterschiedlichen Partnern aufstellen, um da in Masse zu gehen und dann quasi die Anbieter der Hardware und auch vielleicht sogar der Software, also der autonom fahrenden Software, sich auszusuchen. Uber committet sich ganz klar und sagt, wir gehen in eine vertikale Integration und wir machen nicht nur die Plattform, sondern wir machen auch das Management der Flotten selber. Das ist ein sehr spannender, aber sehr wichtiger Unterschied. Und wenn man das weiß, dann kann man auch schauen, dass Uber sich immer breiter aufstellt aktuell. Also sie haben jetzt gerade Deals mit zum Beispiel mit Airride, mit Surf Robotics, mit Nuro, mit Aurora, haben wir letzte Woche drüber gesprochen, announced. Wabi, ja, da hatten wir im Vorgang dazu gesprochen, da kannst du noch nicht viel zu sagen, aber auch da ist raschelt's ein bisschen unter der Decke. was ganz spannend ist, Aurora und Wabi natürlich kein Personentransport, sondern wirklich Logistik, beziehungsweise Heavy Trucks. Das zeigt auch schon mal in die richtige Richtung. Das fehlt Lyft zum Beispiel noch komplett.
Muss man dazu sagen, war schon immer die Strategie von Uber, zu sagen, wir haben eigentlich Ride-Hailing für Passenger, das nächste war Fracht und dann kam irgendwann, dass sie Essen liefern und wenn man sich jetzt die Earnings anguckt, dann ist so von den 45 Milliarden ist so 22 Ride-Hailing, 20, sage ich jetzt mal, Essen und 1 Milliarde Fracht, obwohl das ein gigantisch großer Markt ist, also die Strategie ist die gleiche geblieben, sie wollen auf allen diesen Plattformen weiterarbeiten. Dass sie jetzt die Flotte, da muss ich jetzt mal nachgucken, dass sie die, ich weiß, dass sie angekündigt haben, sozusagen Teile der Flotte in diesen Städten, wo sie jetzt diese Piloten ausrollen, selber betreiben wollen, weil sie rausfinden möchten, wie teuer ist es denn, die wieder voll zu tanken, sauber zu machen und zu positionieren, da wo sie irgendwann sein müssen zu irgendeiner Uhrzeit während des Tages. ich habe jetzt nicht rausgelesen, dass sie eigentlich gesagt haben, wir wollen kein Asset, wir gehen vom Asset Light Model weg, das wir gerade haben, und wollen ein großer Flottenbetreiber werden. Das habe ich jetzt noch, das weiß ich nicht, ob das die Strategie ist von Uber. Sie testen es aus, das verstehe ich, aber.
Das war immer schon die Strategie von Uber auch in der Vergangenheit, und deswegen hat zum Beispiel auch Elon Musk immer kategorisch eine Kooperation zwischen Tesla und Uber ausgeschlossen. Weil Tesla immer ganz klar gesagt hat, du, das, was ihr habt, nämlich den Zugang zum Kunden, den wollen wir eigentlich auch. Und wir wollen nicht ein reiner Hardware-Supplier werden. Und wir wollen auch selbst wenn unsere Fahrzeuge autonom fahren können, wir wollen keinen Mittelmann dazwischen haben, sondern wir wollen direkt die Kundenbeziehung, haben die auch. Deswegen baut Musk und mit Tesla komplett alles selber.
Die sind voll integriert.
Die sagen,
voll integriert. Ich baue die Autos selber, ich habe mein FSD selber gebaut, alles nur Kamera, mal gucken. Und ich habe also sozusagen, und ich habe sozusagen meine eigene Kundenbasis geschaffen. Ich kann das sozusagen, ich habe keinen mehr dazwischen, der da drin ist. Also die sind Pure Play, wie sie es bei allen anderen Sachen auch gemacht haben jetzt schon.
Das Wichtige ist da vielleicht Unterschied, quasi who owns the fleet, ja, ist immer die Frage. Also wem gehört die Hardware? Im Fall von Tesla sind es die Inhaber. Ja, also Tesla wird keine Fahrzeuge auf die Straße stellen, die nicht einer Privatperson gehören. Das ist nochmal der kleine, aber feine Unterschied. Ja, bei Uber, die wollen selber besitzen die Flotte. Das heißt, im Zweifelsfall auch vermitteln, ja, also quasi als Ride-Hailing vermitteln zwischen Fahrern, wenn mal die autonom fahrenden Fahrzeuge nicht oder zu wenig davon zur Verfügung sind. Und Lyft ist so ein bisschen so da noch unentschieden, habe ich den Eindruck. Ja, also sie holen sich jetzt Partner mit an Bord, die zwar Erfahrung haben, quasi in diesen abgeschotteten Verticals, ja, also wie Fleet Management oder Fleet Financing oder Fleet Operation oder eben halt auch in der Software-Seite. Aber das hört sich eher an so ein bisschen wie ein Flickenwerk und hat auch damit zu tun vielleicht, dass sowohl Uber als auch Lyft, die haben ja beide versucht, ihre eigenen AV-Units aufzubauen. Uber hat es verkauft an Aurora, auch ganz spannend, in 2020. Und Lyft hat das an Toyotas Woven Planet im April 2021 verkauft. Die besitzen also quasi die Möglichkeit, diese AV-Flotten selber zu steuern, aktuell nicht. Das heißt, sie sind auf externe Dienstleister angewiesen.
War einfach zu teuer, ne? Das war der Grund. Jetzt, wenn wir jetzt mal durch die Kette durchgehen. Also, wir haben jetzt mal drüber ein bisschen geredet, Margin-Squeeze, ja, nein. Jetzt haben wir beide keine Kristallkugel. Aber gehen wir mal die Kette durch. Du hast jemanden, der das Gehirn baut. Das halte ich für, wenn wir uns angucken, wie viele Jahre das gedauert hat, wie viele Milliarden da reinfließen, das ist sehr gut verteidigbar, um es jetzt mal im BWL-Deutsch zu bleiben. Also in Waymo oder auch in Aurora meinetwegen Mobile oder in Wabi, Verzeihung, natürlich in Mobileye, da sehe ich jetzt keine Gefahr, dass deren Marge irgendwie bedroht wird. Einzig und allein durch Market-Share-Verteilungen, aber ansonsten nicht.
Da ist der einzige Knackpunkt, ist der Go-to-Market, also wie schnell sie es schaffen, so, da in die Verbreitung zu gehen, also in die Breite zu gehen. Du brauchst halt Kooperationspartner, die dich zum Kunden bringen und in die Hardware bringen.
Und der zweite Teil ist sozusagen, wie billig schaffst du, also wie gut ist dein System irgendwann, um mit billigeren Sensoren das Ganze zu machen. Ne? Also wenn so ein Waymo-Auto zurzeit $200,000 kostet, sagt auch ein Uber, das kannst du nicht profitabel betreiben jetzt erstmal. Vor allen Dingen nicht gegenüber einem menschlichen Fahrer, der einfach, der deutlich billiger ist und in vielen Fällen sein eigenes Auto mitbringt, wo du da keinen Expense für hast. Also du musst dort billiger werden. Das scheint aber ein technologisches Problem zu sein. Werden wir sehen, wie das ausgeht. Aber ansonsten ist es gut verteidigbar. Dann hast du die Marktplätze. Die haben den Kundenzugang. Und da ist einfach die Frage, wie stark gewichtet man den Kundenzugang versus die technologische Verfügbarkeit von diesen autonom fahrenden Autos, die im Zweifelsfall immer, allein aus spieltheoretischen Gesichtspunkten, immer sagen werden, wir werden auch immer ein bisschen direkt konkurrieren wollen, weil keiner möchte sich ja den Kopf ins Maul vom Löwen legen. Ja, ja, also auch ein Waymo nicht und ein Tesla macht er sowieso nicht. Ja. Da weiß ich nicht. Also ich persönlich glaube zurzeit nicht daran, dass es so eine extrem große Loyalty gegenüber diesen Brands gibt von Uber und Lyft und sonst irgendwas, sondern die meisten Leute machen es auf. Ja, es gibt so Gewohnheit, verstehe ich, aber die meisten Leute machen es auf und wenn das eine 8 Euro billiger ist und oder schneller da ist, dann nutze ich das. So, und ob dann dahinter ein autonom fahrendes Auto steht oder ein menschlicher Fahrer, weiß ich gerade noch gar nicht, ob das den Leuten so wichtig ist, auf vielen Fahrten. Vielleicht gibt es Fahrten, wo du telefonieren willst und da ist es dir wichtig, aber ich weiß nicht, ob Uber, ob das so stark hält. So. Jetzt, und der Markt weiß es ja auch nicht, sonst wird der nicht so empfindlich reagieren, jedes Mal, wenn Waymo irgendwo ausrollt und also man nicht genau weiß, wie das Kräfteverhältnis zwischen den beiden ist. Und dann hast du die Fleetbetreiber. Das will am Endeffekt wahrscheinlich keiner sein, weil das ein enorm margenschwaches Geschäft sein wird. Also das Volumen rein auf Effizienz getrieben. Ich habe keine Ahnung, aber ich würde jetzt mal schätzen, da kriegst du nicht mehr als jetzt rein für den Betrieb der Flotte, nicht An- und Verkauf von den Autos, nicht mehr als 3-5% Marge unten raus.
Ja, aber du kannst die Fahrzeuge nicht betreiben, ohne dass du also auch den Kauf und den Verkauf der Fahrzeuge kontrollierst. Ansonsten lohnt sich das nicht. Also du musst wissen, zu welchem Preis kann ich sie einkaufen, wie lange lasse ich die laufen, was verdiene ich monatlich mit denen und zu welchem Preis gehe ich aus, dass ich sie nach einer Laufzeit von 2, 3, 4, 5 Jahren verkaufen kann.
Okay, also ein bisschen Car-Rental-Business.
Wir gehen gleich auch nochmal auf Finn ein, um genau das zu besprechen. Aber das Flotten oder das Betreiben der Flotten ist ein großes Thema, was wirklich nicht zu unterschätzen ist. Und ich kann mir auch sehr gut vorstellen, dass traditionelle Car-Rental-Companies, ja, ob es ein Hertz ist oder ein Sixt und wie sie alle heißen, dass die Market-Makers werden fürs autonome Fahren. Weil die es gewohnt sind, dass in großen Stile Fahrzeuge zu kaufen, zu verkaufen und übrigens...
Und die Blumendiscounts auch bekommen natürlich, ne? Also beim Ankauf und solche Sachen. Das ist natürlich schwer zu replizieren
für jemanden. In den USA ist zum Beispiel der Aftermarket, also der Secondary Market, also der Markt, in dem gebrauchte Rental Cars verkauft werden, ist größer als der Primary Market. Also der Markt, wo die Fahrzeuge direkt vom Hersteller verkauft werden über das Dealer Network. Das ist extrem spannend und das müssen wir beobachten. Was ich noch sagen wollte, ist auch ganz spannend, weil du sagtest, also die Verteidigungsposition von einem Uber und einem Lyft ist schwierig. Ja, sehe ich auf jeden Fall auch so. Was bei Uber natürlich absolut bombastisch aktuell ist, ist, wenn man es als E-Commerce-Game sieht, ist der Customer Lifetime Value aktuell. Also die liegen bei jenseits der $2,000 pro Nutzer. Ja, und da lohnt es sich richtig, im Marketing zu investieren, um einen so einen User zu bekommen. Und wenn du das hinbekommst, dann ist das schon super. Mobility, und dann bin ich auch fertig, ist aber vor allen Dingen ein regionales Game. Das heißt, was ich mir sehr gern anschauen werde in Zukunft ist, werden sich so regionale Champions durchsetzen, wo du dann quasi von Stadt zu Stadt fährst und da in jeder Stadt ein anderes autonomes System hast. Oder wird es ein flächendeckendes Unternehmen geben, das zum Beispiel nicht nur in den USA wie in Uber, sondern global verfügbar ist.
Regional auf dieses Fahrzeug und System bezogen oder regional bezogen auf die Kundengruppe? Weil Uber ist ja wäre das Gegenbeispiel. Ne? Wir würden sagen, pass auf, wir haben die ganze Welt mit einer Brand sozusagen erobert auf Kundenseite.
Ja, aber erinnerst du dich noch, was das für ein Hassle war?
Also das hat die brennenden Autos sozusagen.
Die brennenden Autos, die Taxifahrer. Ich hab noch 2016 in New York mit einem Taxifahrer gesprochen. In New York musst du so eine Concession-Marke kaufen. Die kostet $1 Million.
Kostete.
quasi eine Taxilizenz in New York zu kriegen. Das war ein Riesenaufstand, der sich dann durch regulative Anpassungen natürlich dann erübrigt hatte. Aber da haben sich auch Taxifahrer von der Golden Gate Bridge wirklich gestürzt. Ja? Also.
Wir können es gleich abschließen, aber eine Sache noch, glaube, die ist auch wichtig, hier zumindest einmal anzusprechen. Ich glaube nicht, dass es ein binäre, also autonom versus menschliche Fahrer, wird ganz sicher kein binäres Outcome sein. Nach dem Motto, wir werden Städte haben, wo nur noch autonom gefahren wird, weil es einfach, weil wir diese Peaks, die so innerhalb einer Woche, innerhalb eines Monats, innerhalb eines Jahres und auch tagesintern, wirst du nicht abfedern können, nur durch eine Flotte mit autonomen Fahrzeugen, die einfach viel zu teuer sind, dass sie irgendwo rumstehen. Das heißt, du wirst einen Mix haben. Es wird, also jetzt haben wir 100% menschliche Fahrer, das wird natürlich weniger werden. Und wo da genau die Balance ist, kann ich jetzt nicht sagen, aber du wirst in jedem Fall, sag ich jetzt mal, 40% menschliche Fahrer behalten müssen, die sozusagen à la Uber jetzt auch sagen, hey, pass auf, zu der und der Uhrzeit fahre ich gerne, gibt's gute Preise und kann da irgendwie Fahrgäste abholen. Und ansonsten gehe ich einer anderen Arbeit nach, so wie es jetzt eben vor allen Dingen in den USA gerade läuft. Also es ist nicht 0-1, ja. Ich glaube, das ist nochmal wichtig zu sagen.
Also zu dem Thema könnte ich, glaube ich, jetzt noch die nächsten 3 Stunden mit dir weiter philosophieren. Ja. Aber wir haben ja schon über Musk gesprochen und Tesla und deren autonome Strategie. Jetzt ist seit gestern Abend, wir nehmen am Dienstag auf, eine neue Information rausgekommen, vielleicht auch ein bisschen mit dem Augenzwinkern, dass Elon Musk angeboten hat, OpenAI zu kaufen.
Funding secured.
97,4 Milliarden US-Dollar, erstes Angebot. Und die Reaktion von Sam Altman auf X ließ dann auch nicht lange auf sich warten, der dann ein Gegenangebot gemacht hat für 9,74 Milliarden, um genau zu sein, Twitter bzw. X zurückzukaufen. Ja.
Ist das ja, also und sozusagen, ich glaube, in dem Angebot war noch drin, sozusagen immer ein mehr als der nächste. Also egal, wenn jetzt morgen einer kommt und 98 Milliarden bietet, dann hat Musk gesagt, sein Konsortium ist in der Lage, da auch immer noch mal einen Schnaps oben drauf zu geben.
Da muss man sich angucken, was aus wem sich das Konsortium vielleicht zusammensetzt.
Warum macht er das?
Also das sind ja vielleicht erstmal Konsortium, das sind vor allen Dingen Leute, die wie so ein Baron Capital oder ein Valor Management, das sind alles Leute, die schon in SpaceX oder Tesla investiert sind, teilweise auch früher im Aufsichtsrat von Tesla waren, in die Boring Company, in Neuralink investiert haben. Das sind alles Unternehmen von Elon Musk. Einer der bekanntesten wahrscheinlich ist dieser 8VC, also 8 Partners VC, die wirklich sehr progressiv, sehr, sehr viel Geld in unterschiedliche Themen investiert haben. Also von dem Konsortium glaubt man zumindest sehr deutlich, dass sie das Geld hätten, um für diese Summe das zu kaufen. Fakt ist aber auch, und das ist das Spannende bei OpenAI, dass sie ursprünglich gegründet wurde als Non-Profit. Und die ganze IP von OpenAI liegt aktuell noch in dem Non-Profit-Anteil von OpenAI. Und Sam Altman hat dann, als er die Strategie verändert hat von OpenAI, quasi eine Vertriebsgesellschaft oben drauf gesetzt, die dann die Commercial Models um OpenAI, also ChatGPT etc., aufgesetzt hat. Jetzt ist in Vorbereitung.
Da ist Microsoft investiert.
Da ist Microsoft.
Ne, mit diesem genau. 100x Cap sozusagen auf ihr Investment und dann, wenn alles, was da drüber geht, geht es ans Non-Profit.
10 Milliarden haben sie investiert bisher. Ja, machen jetzt natürlich auch wieder eigene Sachen, Microsoft. Aber worauf ich hinaus wollte, ist, in Vorbereitung auf einen potenziellen IPO oder eine weitere Cash-Infusion jetzt auch im Rahmen dieses Stargate-Programmes, diese 500 Milliarden, die in den USA investiert werden sollen in AI, ist der Plan von Sam Altman, quasi diese Non-Profit-Abteilung, hätte ich fast gesagt, von OpenAI zu schließen und die IP übergehen zu lassen in die Profit- oder For-Profit-Organisation von OpenAI. Und das kostet natürlich Geld. Und,
weil da Steuern anfallen, nehme ich an, oder weil da...
Ja, weil auch da Beteiligungen drin sind.
Achso, so rum, ja.
Ja, also du musst es rauskaufen. Also quasi die Untergesellschaft kaufst, die Muttergesellschaft, wenn du so möchtest, ja. Und es kann auch einfach sein, dass Elon Musk sich sagt, ey, ich mache zwar mein eigenes Ding, meine eigenen AI-Themen gerade, aber ich will ihn nochmal ein bisschen ärgern, weil er ja auch mit Pauken und Trompeten da damals rausgegangen ist, der Elon Musk aus dem ganzen OpenAI-Thema, und sagt, hey, ich will den Preis nochmal oben treiben, aber ich habe gar nicht vor, die zu kaufen, sondern möchte da nur ein bisschen Unruhe stiften. Ja, also ist auch denkbar.
Interessant, ist ja keine Auktion, aber gut, er denkt, es ist eine. Let's see. Ich bin da viel zu weit weg. Ich glaube, das ist einfach Säbelrasseln. Keiner der Shareholder hat da irgendein Incentive an Elon Musk zu kaufen. Plus, das ist doch komplett verbrannte Erde zwischen den beiden. Also da wird, also glaube ich nicht, dass das passiert. Plus, du würdest das doch nicht kaufen wollen im Hostile Takeover, wenn alle Leute, die jetzt noch übrig sind, übrigens nach der Nacht der langen Messer, nachdem Sam Altman wieder zurückkam, die jetzt noch bei ihm sind, das sind ja wirklich 110-prozentige, du wirst keine Firma kaufen, deren ganze IP letztlich in den Köpfen von Leuten ist, die das programmieren, die auf Sam Altman eingeschworen sind, die würden nur alle gehen. Also ich meine, die haben jetzt alle keine Probleme, neue Jobs zu finden. Ich glaube, das ist einfach nur selbe Rasse.
Also dieses Konglomerat von Investoren um Elon Musk herum besitzt aktuell um die 5% an OpenAI. Sie würden auch nicht die ganze Firma übernehmen für diese 97 Milliarden, sondern nur 48%. Also mit den 5%, die sie jetzt besitzen, hätten sie dann 53%. OpenAI wird aktuell mit um die 150 Millionen bewertet. Nach dieser Übernahme wäre es ungefähr 200, nicht Millionen, sondern Milliarden, wäre es ungefähr 200 Milliarden wert. Also von der Investorenseite macht das Angebot Sinn. Es ist kein völliges abstruses Angebot, weil es aktuell ungefähr 25% über der Bewertung von OpenAI liegt. Als Investor ist das eine wunderschöne Sache, da vielleicht ein Secondary rauszuziehen. Es ist allerdings, wie du schon sagst, sehr, sehr personengetrieben.
Bist du investiert?
Ich bin nicht investiert.
Schade.
Ja.
Mist.
Gibt so ein paar Sachen, die ich bereue, ja. Das gehört auf jeden Fall dazu.
Sieht OpenAI nicht mitgemacht zu haben, ja, das verstehe ich.
Genau. Von OpenAI, wir haben heute ein schönes Potpourri hier, ehrlich was gesagt. Aber ich habe jetzt, mir ist gerade aufgefallen, dass es da auch wieder einen Bogen gibt, nämlich von Elon Musk zu Airbus. Und zwar über SpaceX.
Mhm.
Letzte Woche war ich mit der Atlantikbrücke bei Airbus und wir durften uns da unterschiedliche Bereiche anschauen. Das fand ich sehr, sehr, sehr spannend. Airbus, deutsch, französisch, britisches Unternehmen als europäischer Champion, muss man fast sagen, vor allen Dingen in der zivilen Luftfahrt, machen so um die 60 Milliarden Umsatz in 24, haben 150.000 Mitarbeiter. Und sind bekannt für die Airbus-Flugzeuge, sind bekannt für zum Beispiel den Eurofighter, aber auch die Ariane 6-Rakete, also aus dem Raumfahrtbereich. Und vor allen Dingen die Ariane 6-Rakete fand ich sehr spannend. Eine neue Trägerrakete, made in Europe quasi, die jetzt schon live geht. Da vielleicht ein paar Fakten, die wir besprechen können. Also SpaceX hat in 2024 134 Raketenstarts hingelegt mit der Falcon 9-Rakete. Mhm. Die Ariane 6 ist im Maximum aktuell geplant mit 13 Raketenstarts im Jahr. Und
85% aller Starts auf der ganzen Welt, inklusive China und so weiter, waren SpaceX.
Genau.
Letztes Jahr. Das muss man sich einfach mal so auf der Zunge zergehen lassen.
Und die Frage ist halt, warum machen die nur so wenig und warum machen sie es vor allem nicht reusable? Und das Argument oder die Argumentierung dafür, warum das so gemacht wird und warum die Ariane nicht reusable ist oder in absehbarer Zukunft nicht sein wird, ist folgendes. Und zwar wird diese Ariane-Rakete in Deutschland in der Nähe von München gebaut. Und um eine Rakete zu bauen, braucht das Werk ungefähr 3 Wochen. Das Werk rechnet sich nur, wenn es ausgelastet ist, also voll ausgelastet ist. Das heißt, sie müssen diese 13 Raketen bauen. Und wenn man eine reusable Rakete da reinschieben würde, dann wäre das Werk nicht mehr ausgelastet, weil sie natürlich wiederverwendet werden könnte. Nur ein bisschen so. Das heißt, für mich war diese Diskrepanz zwischen den 134 und den 13 Raketen war einfach so groß, dass es fast nicht nachvollziehbar war. Was aber ganz spannend ist, ist, dass die Ariane genauso ein Payload hat wie so eine Falcon 9-Rakete, nämlich 20 Tonnen. Und dass es ungefähr gleich viel kostet, nämlich 5.000 US-Dollar. 1 Kilo Payload, also Last in die Erdumlaufbahn zu bekommen, über eine Ariane-Rakete, wie im Vergleich zu einer SpaceX, also einer Falcon 9-Rakete. Das war nochmal ganz interessant. Ich hätte gedacht, das wäre sehr viel teurer mit mehr Launches. Jetzt hat SpaceX natürlich ausgerufen, das auf irgendwie 20 US-Dollar pro Kilo zu kriegen in den nächsten 15 Jahren. Aber aktuell sind die noch auf Par und auch da, um vielleicht auch da eine positive Nachricht in Richtung Europa zu bringen, so ganz abgeschlagen, wie es manchmal rüberkommt, sind wir doch noch nicht.
Wie viele Starts hat die NASA gehabt? Weißt du das? Ich google gerade.
NASA hat null.
Hatte null Starts letztes Jahr?
NASA hat keine eigene Trägerrakete mehr. Die haben, bevor Russland 22 in die Ukraine angegriffen hat, haben die noch über die Sojus-Trägerrakete ihr komplettes Raumfahrtprogramm abgewickelt.
Das ist nicht gut gealtert, verstehe ich.
Und davor war es das Space Shuttle, das auch dann Anfang der 2000er nicht mehr geflogen ist. Ja, also fast 15 Jahre ist die NASA ausschließlich über russische Trägerraketen ins Weltall geflogen. Das wurde dann sehr schnell abgelöst über die Falcon 9 und mittlerweile werden 100% der NASA-Starts über
SpaceX. Deswegen das Drama mit der ISS vor ein paar Monaten, wo irgendwas hochgeliefert werden musste und es gab keine Rakete und SpaceX
ist eingesprungen
als weißer Ritter. Genau. Ist natürlich bessere Werbung kann man nicht machen. Letztlich wollen die skalieren auf einen Start am Tag. Ne? Das ist ja eigentlich das, was da jeder vorhat. Bin mal gespannt. Also reusable, das ist der einzige Weg und zwar Stufe 1 und Stufe 2 gibt es jetzt auch irgendwie ein, zwei Firmen, also SpaceX versucht das auch. Also es gibt 2 Vektoren. Einmal, dass du viel mehr Payload in den Orbit kriegst und damit viel größere Sachen bauen kannst und längere Distanzen überbrückst und gleichzeitig, dass du geringere Payloads hochbringst, aber dann mit einer Stufe 1 und Stufe 2, die komplett wiederverwertbar ist, um damit eben die Kosten auf die 20 Dollar, habe ich nicht gelesen, aber ich glaube unter 500 Dollar dann zu drücken pro Kilo, was immer noch ein Zehntel von dem wäre, was es jetzt zurzeit ist. Und damit eben das zu befeuern, was da in Orbit geschickt werden muss. Größter Kunde von SpaceX ist wer? Starlink offensichtlich.
Ja?
Ja, natürlich. Okay. Selbstverständlich sozusagen. SpaceX wurde gebaut letztlich dafür, und das ist auch die Cash-Cow von dieser ganzen SpaceX-Geschichte, die Trägerraketen, das wird irgendwie ein Business werden mit 10, 15 Milliarden im Jahr, irgendwie in ein paar Jahren, mit den Starts, die du verdienen kannst. Starlink selber ist
profitabel?
Ganz SpaceX?
Nee,
Starlink. Nicht Starlink? Sekunde. Ja, aber oh, als ob du mich, gib mir eine, du musst kurz überbrücken. Ich habe, glaube ich, diesen Report hier offen. Eine Sekunde. SpaceX Total.
Das wäre interessant, ja.
Ist also es. Ist es. Also ich glaube, warte mal. Nein. Also, hier wird gesagt, mit 2024.
Ich habe letztens auch überlegt, mir so einen Starlink-Empfänger zu holen. Die schaffen allerdings so in der Peak, also im Höhepunkt, so 15 Mbit pro Sekunde, was ungefähr so ein Zehntel von so aktuellen Internetverbindungen ist.
Also,
die du zu Hause.
Mal grob, SpaceX besteht aus Starlink und den Raketen hoch und runter schicken, also einmal Satelliten und Internet. 2024 ist jetzt ein Morgan Stanley Report. 8 Milliarden für Starlink Umsatz und 5 Milliarden knapp für Launch, also 13 Milliarden in Summe.
Mhm.
Und beides leicht profitabel. Also tatsächlich Net Income Margin irgendwie 3% für die Satellitenconnectivity und 8% sogar für Launch. Und natürlich wächst wie frischer Blumenkohl, also das ist irre. In Summe aber die Projection ist natürlich für Starlink deutlich größer, weil da irgendwie, die wollen da 30, 40, 50 Millionen Subscriber draufschieben. Und das skaliert natürlich immens sozusagen, wenn du einmal dieses Netzwerk hast. Das ist natürlich dann ein klassisches Telco-Business, wenn du da die Subscriber so hochfahren kannst und letztlich ein Monopol dann auch drauf hast, so wie es aussieht, dann druckst du sozusagen Geld.
Muss ich mir nochmal im Detail anschauen.
Ja,
auch wer so der, was sie für Kunden haben. Ja, also Ukraine macht Sinn. Ja, also militärischer Einsatz, total. Ja, aber Privatkunden, dann total. Irgendwie Mitte von Utah, eine Farm, wo sonst kein Internet wäre, die sind Starlink-Kunden dann zum Beispiel.
Also ich meine, wir sitzen in einem Land, das wirklich maximal patchy Internet oder Satellitenverbindung oder Verbindungen hat. Also da musst du nur nach Brandenburg fahren. Da hat, glaube ich, haben viele Leute Starlink.
Ja, dann könnte man vielleicht,
keine Glasfaser,
falls jemand von der Deutschen Bahn zum Beispiel zuhört, das wäre ja auch eine Idee, ja.
Starlink. Da müssen wir eine eigene Folge machen. Ich glaube, dass das nicht so banal ist. Liegt es nicht sozusagen in der das Verbindungsproblem bei der Bahn nicht mit sozusagen einem Faradayschen Käfig, den sie gebaut haben, als Gefäß, in dem du dich bewegst? Das ist sozusagen das.
Mit
das,
den Oberleitungen?
Ja, und die Oberleitung nicht, ich meine tatsächlich den ICE selber. Aber das ist jetzt wirklich noch nicht mal Halbwissen. Ich glaube, da müssen wir nochmal drauf leuchten. Es liegt, also da gibt es, glaube ich, eine Menge schlaue Leute. Tatsächlich, und es gibt irgendeinen Grund, entweder Investitionshemmnisse, sozusagen es kostet zu viel, und oder Planungsfehler, der irgendwann mal vor 20 Jahren gemacht war, der dafür sorgt, dass man eben nicht sagt, übrigens, tada, bau doch einfach Starlink irgendwo drauf. Ich denke, da wäre schon einmal jemand drauf gekommen, aber vielleicht liege ich auch falsch, vielleicht ist noch keiner drauf gekommen.
Einfach ein Loch in die Decke bohren, Kabel
Ich finde sehr, sehr gut. Das ist sehr gut. Genau so muss man es machen. Wir bohren ein Loch in die Decke vom ICE und dann haben wir alle Internet. Es regnet halt auch rein.
Ja. LAN-Kabel durchlegen und los geht's.
Sehr gut. So, Airbus, aber die machen ihr Geld mit Flugzeug bauen oder haben die auch noch andere Sachen?
40 Milliarden zivile Luftfahrt, also wirklich Personenflugzeuge bauen, 15 Milliarden Airbus Defense, sage ich gleich noch ein, zwei Worte zu, und 5 Milliarden macht die Ariane-Gruppe, also quasi mit Raketen bauen und aus Kunu in die Erdumlaufbahn schießen. Das ist so ungefähr die Aufteilung.
5 Milliarden mit 13 Starts im Jahr? Ich überlege gerade. Oder wie, also was ist, also die bauen die Rakete und
Ja, Ariane, gut, die baut ja nicht nur die bauen ja nicht nur die Raketen, sondern die bauen ja auch Satelliten.
Ah, also das ist der Punkt.
Satelliten, okay, alles klar. Die bauen, dann bauen die diese die Solarmodule für die Satelliten. Das fand ich auch ganz spannend, auch wieder Trivia hier am Rande. Die Ariane-Gruppe baut seit 25 Jahren, bauen die Solarmodule und haben da ein Monopol drauf weltweit für Satelliten. Und keines der Solarmodule, die bisher gebaut wurden in 25 Jahren, ist jemals ausgefallen. Also sie haben eine Zero Fault Rate. Und das sind die einzigen auf der Welt, die das hinkriegen. Die einzigen, die eigene Solarmodule bauen, ist Starlink. Und da fallen ungefähr 30% aus.
Geil.
Ja. Also
muss man fast rauskaufen und alleine an die Börse bringen, oder? Ich meine,
überlegen die, glaube ich, auch. Ja. Also das ist total spannend.
Crazy. Das habe ich nicht gewusst.
Und zu Airbus Defense, da noch ganz spannend, in dem Kontext sagte mir der Herr, der das dort vorgestellt hat, es ist schon sehr interessant, wenn man jetzt sich die Welt anschaut, auch was Rüstung und Rüstungsprojekte angeht, dass wir in Europa fast 178 Waffensysteme haben und die USA 30.
Als Waffensystem gilt sozusagen ein Fighter, ein Panzer, ein...
Genau, also okay. Eigentlich so Großwaffensysteme.
Großwaffensysteme.
Ja, genau.
Patriot sozusagen ist ein Waffensystem.
Ja, okay. Genau, ja. Was die Skalierung der Systeme und vor allen Dingen auch die Wartung unheimlich schwierig macht, vor allem im Rahmen der NATO. Und eines der größten Herausforderungen, die Sie jetzt aktuell sehen, ist einmal in Anführungsstrichen die Gefahr, dass in 2027 die Marine Le Pen in Frankreich an die Macht kommt, was Airbus massiv negativ beeinflussen würde, ja, weil das ein Gemeinschaftsprojekt zwischen Deutschland und Frankreich vor allem ist. Und Le Pen eine nationale Strategie verfolgt und auch schon gesagt hat, Airbus spielt dann keine Rolle mehr für uns. Und das andere ist auch als Hintergrund unheimlich, ich will nicht sagen schockierend, ist, dass zum Beispiel Frankreich sich mit Dassault auch einen Rüstungskonzern gönnt, sag ich mal, der eigentlich genau dasselbe baut wie so ein Eurofighter. Also so einen fünften und sechsten Generationen Fighter, der eigentlich genau dasselbe kann. Was, muss man einfach mal so sagen, zumindest fragwürdig ist, wenn wir uns anschauen, was für Herausforderungen vor uns liegen, ja, vor allem kostenseitig in Europa.
Da bleibt eigentlich nur eine Sache übrig, sozusagen wir werden nur im Verbund, nur als Europa sozusagen eine Chance haben, allerdings unter einer Führung oder einer politischen Organisationsform, die auch eine gewisse Durchschlagskraft entwickeln kann. Ja, wir werden niemals ein einziger Nationalstaat sein. Das ist nicht das Ziel. Aber wir sind zu vielstimmig sozusagen in dem, was wir dann letztlich wollen. Und damit haben wir, glaube ich, keine Chance. Und was wir jetzt haben oder was du beschrieben hast, ist ja genau stuck in the middle. Also sozusagen, ich kenne es aus dem Zivilen. Ne? Also wenn man hier in Hamburg sitzt, da werden Flugzeugteile, also für die Logistik super. Ja, machen viele Firmen, verdienen dann gutes Geld mit. Kühne Nagel unter anderem. Baust du irgendwelche Teile vom Triebwerk oder vom Flügel, werden in Hamburg gebaut und dann werden die in Spezialcontainern nach Toulouse gefahren, um sie dort
endzumachen. Die haben sogar ein eigenes Schiff gebaut mittlerweile.
100%.
Airbus, ja.
Genau das. Ich meine, das ist natürlich, da möchtest du dir den Kopf in den rostigen Nagel hauen als Unternehmer. Das macht da überhaupt gar keinen Sinn. Nee. Aber daraus geboren, das sagt, überall müssen Arbeitsplätze entstehen und überall müssen wir sozusagen das Wissen dann aufbauen und so weiter und so fort. Ich glaube, so wird es schwierig sozusagen da mitzuhalten. Dass dann das so und so weiter noch dabei ist, ist ja gut. Du willst ja einen Wettbewerb haben und du willst ja sagen, pass
Findest
auf.
Es gibt noch eine Saab in
Staatsplanung Schweden. Haben sozusagen. Pass auf, es gibt eine Firma und die bauen jetzt sozusagen alles.
Ja, gut, aber Airbus ist 100% staatsfinanziert. Ja, also die setzen sich gar nicht dem freien
Markt. Aber wenn doch eine privatwirtschaftlich sich einer durchsetzt, sagt, ich baue ein viel geileres Flugzeug, dann soll der da auch gewinnen. Sozusagen. Ich glaube, jetzt darauf zu vertrauen,
Willst du Staatsverteidigung einem privaten Unternehmen in die Hände legen?
Naja, also es funktioniert jetzt nicht so schlecht in den USA.
Das ist, ja gut, da hast du aber überall Cost Plus. Und die sind auch nicht privat. Also wenn du so ein Skunkworks hast oder Northrop Grumman und wie sie alle da heißen, das.
Aber sie scheinen doch mehr nach Marktregeln zu funktionieren, obwohl sie vielleicht eine Bürgschaft hinten dran haben, de facto.
Die funktionieren null nach Marktregeln. Da gibt es eine Ausschreibung, dann ist Cost Plus 30% und dann wird das umgesetzt. Das ist auch der Grund übrigens, warum SpaceX sich durchsetzen konnte, weil sie halt nicht Cost-Plus machen, sondern die bieten auf die Angebote.
Aber SpaceX ist doch genau mein Beispiel. Vielleicht ist Northrop Grumman das Falsche versus Boeing, aber dann ist doch SpaceX genau das Beispiel, das sagt, pass auf, du wirst letztlich die Geschwindigkeit und die Innovationskraft der Marktwirtschaft erwiesenermaßen nicht, die kriegst du nicht repliziert. Du kannst nicht sagen, ich finanziere jetzt irgendwas staatlich und dann wird das so kommen. Ich glaube, deswegen, ich habe nichts dagegen, dass es das so gibt.
Voll, nur würdest du einem SpaceX und Elon Musk deine Landesverteidigung anvertrauen? Ja?
Machen wir de facto.
Ja.
Ja, nein.
So, okay. Gut, jetzt geht vielleicht auch zu weit jetzt, aber im Großen und Ganzen, also ich find's spannend. Das Einzige in meinen Augen, wie man das lösen kann, ist über eine gemeinschaftliche Verteidigungsstrategie und vor allen Dingen auch eine gemeinschaftliche Rüstungsstrategie, die Sachen standardisiert, vor allen Dingen im Rahmen der NATO. Klar,
aber ja? Nicht, aber diesen nicht den Ringelpiez, den wir jetzt gerade haben, nee, sondern ich glaube, nicht. Man muss einfach seine Führungsrolle anerkennen als Deutschland zum Beispiel und die auch mal ausleben und gegebenenfalls auch ausspielen. Und da gehört, glaube ich, immer Frankreich mit dazu, sonst wird es schwierig. Aber dieses Basisdemokratische und wir eiern dann rum und haben dann so viele Kompromisse, dass es dann letztlich völlig verwässert ist und dann haben wir 178 Waffensysteme, das ist, glaube ich, nicht der Weg. Und dann bin ich auch nicht der Erste, der das erkennt. Ich glaube aber, wir haben guten Grund aus der Geschichte heraus zu sagen, pass auf, an unserem Wesen muss oder darf die Welt auf keinen Fall genesen. Auf der anderen Seite, wir haben es ad absurdum gefühlt, indem wir gar nichts mehr machen, indem wir sagen, pass auf, wir wollen es allen recht machen, wir treffen keine Entscheidungen und wir machen auch nichts, was im Zweifelsfall immer unpopulär ist. Und damit machst du dich natürlich zum Spielball zwischen Ungarn und 27 anderen Nationen. Und das ist eben falsch. Man müsste, glaube ich, einfach mal sagen, pass auf, tough luck, wir sind die größte Volkswirtschaft, das und das und das sind unsere Interessen und wir laden alle anderen mit ein, dort mitzumachen und dann muss eben mit Augenmaß Kompromiss gefunden werden. So, und diese Führungsrolle nehmen halt nicht ernst, schon von jeher sozusagen. Also da macht Frankreich das deutlich besser, auch unbelasteter, logischerweise. Aber ja,
Frankreich macht gefühlt eher ihr eigenes Ding, ne?
So, und die würden uns schon mehr mitmachen lassen, aber wir haben halt auch wir bauen ja keine Gegenposition auf und zurzeit haben wir ja keine Beziehung zu Frankreich. Also ich weiß nicht, war Herr Scholz mal in Frankreich? Hat zum Staatsbesuch? Ich weiß es nicht. Vielleicht, aber vielleicht mal vorbeigeflogen. Also
er hat Macron auf jeden Fall noch nicht geknutscht, wie das andere Bundeskanzler schon gemacht haben.
Ja. Okay.
Super, dann jetzt schwieriger Übergang zum nächsten Thema, ja, aber quasi im Gesamtkontext europäischer Wettbewerb, mobile Innovation, ein Thema, wo du, das vielleicht eher sensibel ist, aber trotzdem angesprochen werden muss, ist Porsche macht in den letzten zwei, drei Wochen viele unterschiedliche Announcements. Jetzt das Neue ist, dass sie in 2025 800 Millionen Euro in neue Modelle investieren wollen, was ja erstmal schon positiv ist. Explizit den Großteil davon aber in Verbrenner- und Hybridplattformen.
Warum, fragt man sich da so? Jetzt erstmal Full Disclosure, ich bin ja Partner bei InCharge Capital und die Porsche SE, also die Holding oben drüber, die ist ein großer Geldgeber in meinen Fonds. Das sollte jeder Hörer wissen bei allem, was ich sage. Es gehört sich so, glaube ich. Nun gut, also am Ende reagiert Porsche auf die Marktgegebenheiten, die vorherrschen. Und wenn man sagt, man hatte eine Strategie, es war eines der ambitioniertesten Ziele, die man hatte, glaube ich, ne? 80% sollen elektrische Autos sein bei 2030, glaube ich. Und man ist da voran, bis auf die 911er-Reihe. Und ist man vorangestritten, hat aber auch darauf vertraut, dass da Flankenschutz kommt, vor allen Dingen aus Seiten der Politik und der Regulierung. Und der ist über Nacht weggefallen. Das ist das Erste. Und das Zweite war,
da gab es irgendwie auch gefühlt nie eine klare Vorgabe. Es gab eine EU-Richtlinie, 2035 Verbrenner aus, in Anführungsstrichen. Wobei, das war auch nur eine CO2-Vorgabe am Ende des Tages. Ja, aber politisch war es ein absoluter Schlingerkurs bisher.
Total, aber sozusagen man hat darauf vertraut, dass vor allen Dingen die Prämien, die gezahlt wurden, um eben das Gap zwischen Verbrennermotor und einem elektrisch oder batterieelektrisch betriebenen Auto, das es einfach noch gibt zurzeit, dass es ausgeglichen wird, um da Käufe zu stimulieren. Dass das weitergeht, logischerweise. Das war so, konkludent wurde das angenommen, meiner Ansicht nach. Das stimmt, es gab keine Richtlinie, die das vorgeschrieben hat, aber jeder hat sich danach ausgerichtet, jeder Autobauer. Porsche eben auch. So, das ist eine, das ist weggefallen. Damit ist zumindest im Kernmarkt Europa ist das zurückgegangen. Das zweite ist, dass man sagen muss, dass letztlich, also jetzt mal auf Europa betrachtet und die USA, das Wachstum oder die Nachfrage von Kunden nach batterieelektrisch betriebenen Porsches oder insgesamt Autos einfach nicht so war, wie man sich erhofft hat. Und on top, und das ist der dritte Punkt, das hat auch mit den Konsumenten zu tun, ist das China-Geschäft weggebrochen. Also da ist, glaube ich, reden wir von 28% Rückgang year on year. Weil einfach andere Marken da aufgeschlossen haben, weil es vielleicht hier und da beim Taycan Probleme gab mit der Elektronik und den Bordcomputern und so weiter und so fort. Also schon auch hausgemachte Probleme. Und in dieser Gemengenlage und mit drei leicht rückläufigen Stückzahlen, ich glaube so 3% Rückgang jetzt auch da, also immer noch 310.000 Autos verkauft, aber letztlich rückläufigen Stückzahlen, musste man sich neu orientieren und hat dann gesagt, pass auf, dann müssen wir jetzt in den nächsten 5 Jahren daran denken, wie können wir unseren Absatz stabilisieren, wie können wir auch das liefern, was der Kunde nachfragt, und das scheinen eher Plug-in-Hybrid und Verbrennermotoren zu sein. Das ist eine rein, das ist, glaube ich, keine ideologische Frage, die dort stattfindet, sondern eine reine betriebswirtschaftliche.
Also betriebswirtschaftlich betrachtet wurde ja unter Oliver Blume das Ziel formuliert, auf 20% Marge zu kommen. Ja.
Ja.
Insgesamt als Unternehmen. Jetzt haben sie 2023 waren sie noch bei 18%. 2024 werden sie so bei 14% ungefähr landen und das Ziel für 25 ist bei 40 Milliarden Umsatz ungefähr 10-12%. So, das ist im positiven Fall. Und es ist so, dass da zwei Komponenten eine Rolle spielen. Das eine ist, Investitionen in Elektromobilität ist unheimlich teuer und in R&D dadurch bei Extension sozusagen, also durch Erweiterung natürlich auch. Und Investitionen fressen immer in dem aktuellen Jahr zumindest eine Marge aus. Mhm. Die geben in Zukunft natürlich die Möglichkeit, mehr zu verdienen, aber im aktuellen Jahr frisst das die Marge auf. Porsche hat sehr viel in die Elektroplattform investiert, war da auch tonangebend. Auch die Plattform, die zum Beispiel für den Taycan genutzt wurde, die wurde von Audi übernommen für einige Modelle. Das heißt, es wurde auch im VW-Konzern verwendet und war auch technologisch gut, nur kommerziell nicht der durchschlagende Erfolg, wie man sich gewünscht hat. Die zweite Komponente ist, das hatten wir mal vor ein paar Monaten in einem Podcast besprochen, ist, wofür steht denn die Marke Porsche? Ja, und wofür ist sie bekannt? Und wenn wir uns zum Beispiel den chinesischen Markt anschauen, ist es vor allen Dingen dafür, dass sie überlegene Verbrennungsmotoren bauen. Wie eine Schweizer Uhr, die ein Uhrwerk hat ein Porsche einen Verbrennungsmotor, der anderen überlegen ist und eine Fahrdynamik schafft, die andere vielleicht nicht schaffen. Dieses Verkaufsargument ist weggefallen. Und das in Kombination, wie du gesagt hast, zu Umstellung auf Elektroplattform und vielleicht ein paar Startschwierigkeiten, was neue Software angeht, hat dazu geführt, dass China halt mit 28% eingebrochen ist. Nordamerika ist nach wie vor der stärkste Markt für Porsche. Da wachsen sie auch noch, zwar wenig, mit 1% in 24, aber nichtsdestotrotz. Der stärkste wachsende Markt für Porsche ist Deutschland,
echt? Interessanterweise. 11% ja. Gewachsen, aber eben, wir reden von 32 ja. auf 35.000 Stück. Was,
genau. Ja. Und da ist halt auch die Frage, ticken die Deutschen einfach anders? Ja? Oder ist es ein patriotischer Kauf? Kann man das so formulieren?
Ich weiß nicht, was deine Erfahrung ist, aber ich glaube, sowas, das funktioniert eigentlich nicht. Ich glaube, es ist eine bärenstarke Marke.
Ja.
Punkt. Ich glaube, mit Patriotismus hat das nicht so viel zu tun. Man müsste sich den Model-Mix jetzt nochmal genau angucken. Das weiß ich nicht in Deutschland.
Also das verkaufsstärkste Modell ist ja der Cayenne.
So. Der Cayenne ist nicht elektrisch.
Nee. Sollte elektrisch werden.
Macan ist jetzt elektrisch.
Ja, genau.
Ist natürlich, also so ist es nun mal mit den Zyklen in der Automobilbranche. Als das entschieden wurde, war die Welt noch eine andere. Jetzt kommt ein voll elektrischer Macan und das ist ein Volumentreiber natürlich. Mal gucken, wie der sich abverkauft. Das ist ein super Auto, tatsächlich, aber nochmal, ohne Prämien, ohne den entsprechenden Rückenwind wird es gegebenenfalls schwer und dem wird Rechnung getragen, indem man die Strategie anpasst und das wird halt ein bisschen brauchen. Letztlich, Blume, auch, glaube am Wochenende wieder gelesen, hat nochmal bekräftigt, sagt, pass auf, am Ende wirst du voll elektrisch fahrende Motoren oder Automobile nicht schlagen können. Also sozusagen ist die bessere Technologie in Summe, wenn du das betrachtest, was Verschleiß angeht und so weiter und so fort. Die Frage ist nur, wie lange braucht man, bis man dort ankommt? Vielleicht gibt es auch nicht eine binäre Welt. Vielleicht werden wir sozusagen bestehendes Tankstellennetz etc. weiter nutzen wollen, weil es eben dann doch ein paar Jahre länger dauert, ein Ladenetzwerk aufzubauen in Europa etc. etc. Let's see.
Ja, die haben ja, ich glaube, den Earnings Call Anfang März. Da können wir sehen, was diese Aussagen für einen Impact haben auf den Aktienkurs.
Absolut. Also zurzeit schweres Wasser, in dem man da ist. Aber am Endeffekt muss man sagen, wenn man da beherzt jetzt zumindest Entscheidungen trifft, ist es ist es sehr gut und ist natürlich auch leichter zu bewegen, so ein Porsche, als ein Tanker wie Volkswagen zum Beispiel etc. Das muss man auch mal fairerweise sagen. Insofern, also ja, 20% ist eine super Marge. Auch mit 12% nächstes Jahr bist du
immer noch im Bereich von Ferrari, ne? Der irgendwie bei 16-17% nach wie vor liegt.
Genau,
also sind wir ein bisschen höher. Profitabler Automobilhersteller, natürlich im Volumen klein.
Stellen 15.000 Autos aber her, ja, nicht genau. 300, ne? Ja. Genau. Oder ich weiß gar nicht, also doch 15.000 Stück, glaube ich, so. 16.000, 13.000, irgendwie sowas.
Anders als Bugatti, die jetzt an Rimac verkauft wurden, die eher 25% draufgezahlt haben pro Fahrzeug, obwohl die 2,5 Millionen das Stück kostet.
Das ist eine andere, ist nicht meine Preisklasse, aber du wirst es wissen.
Schön wär's, ja.
Nee, aber ich glaube da...
Letzte Thema haben wir noch. Finnauto hat gestern bekannt gegeben, 1 Milliarde in Asset-Backed Securities zugesagt bekommen zu haben, unter anderem von Banken wie Citi und Jefferies. Das Kapital soll genutzt werden, um in Deutschland und Europa zu wachsen. Aktuell haben sie 25.000 Fahrzeuge, haben bisher 250 Millionen in Equity eingesammelt, also in Eigenkapital, und auch schon 1 Milliarde in Leasing und Fremdkapital bisher. Ich habe das mal aus Spaß ausgerechnet. Bei 25.000 Fahrzeugen wäre das im Schnitt ein Preis von 50.000 Euro pro Auto. Wenn ich mir dann aber die Autos anschaue, da sind auch die Fiat Pandas mit bei, also die kleineren oder Fiat 500, also das wird es wahrscheinlich nicht sein. Ja, logischerweise muss das auch in Company und Entwicklung, Software, Overhead und so weiter ausgegeben werden. Ja, aber
genau. Warum ist das jetzt sozusagen ein riesen Vote of Confidence sozusagen von diesen Banken in das Modell und wahrscheinlich auch das Management von Finn? Ja, das ist, glaube ich, das sollte man mal erklären. Letztlich, also eine Autovermietung klassischerweise hat zwei Einkommensströme. Ja? Also einmal logischerweise die Vermietung, in dem Fall ist es ein Abonnement. Also du hast ein 12-Monats-Abo, zahlst dafür 500 Euro im Monat für dein Auto, da ist die Versicherung noch drin. Das ist der eine. Also da
ja, alles, ne? Wartung, Versicherung,
also genau, alles.
Du das ist quasi das Auto drin. Von der Stange.
Und sozusagen dagegen läuft logischerweise ein Wertverlust für die Kilometer, die du fährst. Dass das eine, was oft übersehen wird, ist sozusagen, dass letztlich das Lifecycle-Management dieses Autos für eine Car-Rental-Business oder so ein Car-Subscription-Business wichtig ist. Sprich, ich kaufe das für 10.000 Euro, generiere dann einen gewissen Anteil an Cash minus dem Wertverlust für die Kilometer und dann verkaufe ich es wieder. Und dieses Lifecycle-Management ist letztlich das, was die Banken bewerten. Also sozusagen, wenn du das besonders gut kannst, du kannst also für 100.000 Euro ein Auto kaufen und kannst es danach für 92.000 Euro weiterverkaufen. Plus du machst natürlich die Marge drauf, was du verdient hast an den Rentalkosten. Wenn das, je besser dieses Verhältnis ist, umso kreditwürdiger wirst du als Firma. Und deswegen ist natürlich zu sagen, hey, wir kriegen jetzt 1 Milliarde, um mehr Autos zu kaufen, um die in unser Modell reinzukippen, ein Vote of Confidence, dass du dein Modell richtig im Griff hast, dass du sowohl die Ankaufs- als auch die Verkaufspreise sehr gut, den Markt sehr gut kennst und das zwischendrin eben entsprechend gut managen kannst. Also, dass du entsprechend deine Preise, also genug Kunden drauf bekommst, deine Fees, die du dafür nimmst, entsprechende Marge haben, etc., etc. Und ich glaube, das ist, deswegen ist das so ein großes Ausrufezeichen.
Ja, was da glaube ich auch eine Rolle mitspielt ist, du hattest schon gesagt, ist einmal das Volumen. Also je größer das Volumen, desto optimaler, vor allen Dingen auf der Einkaufsseite natürlich die Preise für die Fahrzeuge. Was im europäischen Gesamtkontext jetzt auch natürlich eine Rolle spielt ist, und deshalb wollen die auch in Europa expandieren, ist, dass Fahrzeuge im Verhältnis so günstig sind wie seit mindestens 10 Jahren nicht mehr, weil es eine Überkapazität gibt in der Produktion und man sehr günstig an Fahrzeuge rankommt. Und Leute, gerade vor allen Dingen auch Privatpersonen, eher damit warten, sich neue Fahrzeuge zu kaufen und sagen, bevor ich mir ein neues Auto kaufe, lease ich das bzw. miete ich das vielleicht erstmal über zum Beispiel Finn, um dann darauf zu warten. Du auch, ja?
Ich ab Mai werde ich Finn-Kunde sein. Ich gestehe.
Ja, sehr gut. Das spielt da auch definitiv eine Rolle mit und auch wenn sicherlich die letzten Jahre insgesamt turbulent waren, was ich beeindruckend finde, ist auch das Commitment von Finn in Richtung Elektromobilität, weil sie sind im Gegensatz zu Sixt und Hertz und Europcar und Enterprise, die zu großen Teilen oder fast komplett die Elektroflotte aussortiert haben und ausschließlich Verbrenner fahren, sagt finden, nö, wir haben mindestens 40% unserer Flotte sind elektrisch. Und das in einem Markt, und das finde ich beeindruckend, und da müsste man die Jungs mal fragen, wie sie das hinbekommen, in einem Markt, wo das Residual Value, also das Restwert des Fahrzeuges, des Elektrofahrzeuges, überhaupt noch gar nicht klar ist, weil es in häufigen Fällen First Generation oder vielleicht Second Generation ist, das ist schon ein Ausrufezeichen, muss ich sagen.
Ja, oder einfach nehmen mehr Risiko als die anderen. Also ich sehe das genau, weil sie in diesem Spiel An- und Verkauf, also Hertz ist ja das bekannteste Beispiel, die als Musk dann gesagt hat, übrigens, die Teslas sind alle 20% billiger, hat es eine Milliardenabschreibung gegeben bei Hertz in den USA, weil die natürlich irgendwie genug Teslas auf dem Hof stehen hatten und die nicht mehr zu dem Preis verkaufen konnten, die sie vorher antizipiert haben. Da kommen wir wieder dieses An- und Verkaufsspread, der für Car Rental wichtig ist. Jetzt Exposure nur zu Tesla, vielleicht falsch. Das macht Finn sicherlich anders, wenn ich da auf die Plattform gucke. Aber das ist schon ein immenses Risiko und das werden die sich unternehmerisch gut überlegt haben. Aber deterministisch ist es nicht, sie wissen es nicht. Es gibt keine Daten, die denen sagen, wir glauben, dass wir es für X oder Y verkaufen können. Jetzt muss man dazu sagen, die wollen auf 50.000 Fahrzeuge hochgehen. Das ist sicherlich, also der Spread ist sicherlich über 10 Marken, würde ich sagen, 12 Marken. Also das ist jetzt kein
sehr breit aufgestellt.
Ich glaube, über den Hebel kannst du das Risiko ein bisschen streuen. Weil einfach Einzelfahrzeugmarkenrisiken minimierst, Portfolio-Logik. In Summe bleibt es abzuwarten. Ich finde ja gut, wenn einer Contrarian ist und die machen bis hierhin ja einen sehr guten Job. Das steht ja außer Frage. Sonst wirst du, also dieses Gütesiegel der Banken, dass sie dir Geld geben als Kreditgeber, also nicht Equity, die interessiert nicht deine Story und dass du eine tolle Vision hast, sondern die interessiert nur, ich gebe dir 1 Euro und morgen möchte ich 1,10 Euro zurückhaben und zwar ohne Risiko. Das ist schon ein Ausrufezeichen, finde ich gut.
Es scheint auch ein Umdenken bei den Leasinggebern, also bei den Banken, die quasi diese Leasing-Modelle möglich machen, zu geben. Denn Finn besitzt ja die Fahrzeuge am Ende des Tages nicht. Also sie kaufen sie nicht. Mhm. Also das ist ja das Spannende an diesem Asset-Backed Security, ist, dass das Risiko quasi gegen die Fahrzeuge läuft. Und das heißt auch im Umkehrschluss, dass die Banken die Wette mit eingehen.
Ja.
Also sie glauben, dass der Restwert des Fahrzeuges, in Klammern auf, auch der Elektrofahrzeuge, mittlerweile stabiler ist, als das noch vor 3, 4 oder 5 Jahren war, was die Adaption dieser Modelle sehr viel spannender macht.
Sie glauben aber auch Finn, dass sie es entsprechend gut einschätzen können und managen können, sozusagen. Das meine ich mit Gütesiegel am Anfang. Ja. Genau, sie sind mitgehangen, mitgefangen. Wir schauen mal. Wie sich das entwickelt, aber bis hierhin erstmal toi toi toi, Kameraden da in München. Mach das mal.
Das war ein Rundumschlag heute.
56 Minuten und 56 Sekunden reden wir jetzt miteinander, Michel. Es war mein Fest.
Die Rübe qualmt, es hat Spaß gemacht. Vielen lieben Dank. Ich freue mich auf nächste Woche.
Küss die Hand, bis bald.
Ciao, ciao.
Tschö.
Dies ist eine Produktion der TLDR Studios.